Am Sonntag Jubilate feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mit diesem Bibelwort gehen wir in die neue Woche. Amen. Sie ahnen es schon, wenn Sie nach vorne geschaut haben, dass in diesem Gottesdienst etwas eine Rolle spielt, was drüben im Hospitalhof ausgestellt ist. Ein Objekt aus der Ausstellung Scientia Rerum, das Wissen der Dinge von Gala Adam. Wir werden nachher am Ende der Predigt auch noch Näheres dazu hören und vor allem dann nach dem Kaffee drüben im Hospitalhof die Gelegenheit haben zu einer besonderen Ausstellungsführung mit der Künstlerin Gala Adam und der Kuratorin Caroline Wurzbacher. Aber nun feiern wir und singen »Erschienen ist der herrliche Tag« 106. Wir sprechen den abgedruckten Psalm im Wechsel und stehen dazu auf. Wir antworten als Gemeinde mit den eingerückten Zeilen.
Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich.
Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.
Alles Land bete dich an und Lob singe dir. Lob singe deinem Namen.
Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
Er verwandelt das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner freuen.
Der Herr
Lobet, ihr Völker, unseren Gott, und lasst seinen Ruhm weit erschallen.
Er erhält unsere Seelen am Leben und lässt unsere Füße nicht gleiten.
Gott, Quelle unseres Lebens, erneuere uns Tag um Tag. Gott, Heiliger Geist, beschenke uns mit Hoffnung und Zuversicht. Gott, Atem des Lebens, erfülle uns, wir sehnen uns nach dir. Sei Trost allen Müden, Kraft allen Erschöpften. Liebe allen Verlassenen, Hoffnung allen Resignierten. In der Stille bringen wir vor dich, was uns am Herzen liegt, und beten miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Dort beschreibt und erläutert er das Neue und Wichtige, das verkörpert durch Jesus und mit den Evangelien in die Welt kommt. Ich lese aus Kapitel 4 die Verse 16 bis 18 in der Übersetzung der Basisbibel. Das ist der Grund, weshalb wir den Mut nicht sinken lassen. Unsere menschlichen Kräfte werden zwar aufgezehrt, aber innerlich bekommen wir Tag für Tag neue Kraft durch die Verbundenheit mit Christus. Denn die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht. Doch sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht nur auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. Amen.
Der Predigtext zum heutigen Sonntag Jubilate steht im Johannesevangelium im Kapitel 16. Ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel. Jesus sagt, den Jüngerinnen und Jüngern: Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Da fragten die Jünger sich gegenseitig: Was heißt das, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen? Doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Und ich gehe zum Vater. Sie fragten weiter: Was heißt das, wenn er sagt, es dauert nur noch kurze Zeit? Wir verstehen nicht, was er sagt. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten. Deshalb erklärte er ihnen: Macht ihr euch Gedanken darüber, dass ich gesagt habe, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen? Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet weinen und klagen, aber diese Welt wird sich freuen. Ja, ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Es ist wie bei einer Frau. Sie leidet unter Schmerzen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ihre Stunde ist gekommen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an den Schmerz. Sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Ihr seid jetzt traurig. Doch ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An diesem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Amen, Amen, das sage ich euch. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Jesus stiftet komplette Verwirrung. Das Gespräch kreist in sich. Aufgeregt werden dieselben Sätze und Fragen hin und her geworfen. Viermal wird wiederholt, was Jesus sagt und was seine Jüngerinnen und Jünger nicht begreifen. Jesus geht weg. Was ist eine kleine Weile? Was ist das Nichtsehen und Dochsehen? Wie gehen Traurigkeit und Freude zusammen? Alles bleibt offen. Als die Gemeinde diese Worte aufschreibt, sind vermutlich schon fast zwei Generationen mit dieser Frage umgegangen. Und die, die später im Evangelium lesen, sind noch weiter weg von dem Geschehen, von dem berichtet wird. Das Johannesevangelium fügt dieses Gespräch in die Abschiedsreden Jesu ein. Im Zusammenhang des Erzählens liegt die Zukunft noch im Dunkeln. Was kommt, wissen die, die Jesus zuhören, noch nicht. Wohl aber die, die davon lesen. Die späteren lesen es mit dem Wissen, das hat Jesus gemeint. Die kleine Weile, das ist sein Weg zum Kreuz, sein Tod und dann seine Auferstehung. Das Nicht-mehr-Sehen wird zum Wiedersehen. Es wird Ostern. Und doch, das Zeitmaß ist auch für die späteren, die zwei Generationen nach Kreuz und Auferstehung Jesu leben, ganz durcheinander geraten. Wann werden sie Jesus wiedersehen, wie es die Alten sagen? Wann kommt alles zur Vollendung im Reich Gottes? Ihre Wirklichkeit ist jetzt und diesseits. Sie tragen ihre Toten zu Grabe. Sie fürchten sich vor der Verfolgung durch die Behörden. Sie erleben, dass sie ausgeschlossen sind, eine Minderheit. Sie merken, dass manche ihre Gemeinschaft wieder verlassen. Nichtachtung und Feindseligkeit in ihrer Umgebung und der römischen Welt ist etwas, das ihnen oft widerfährt. Sie haben sich auf Erden in dieser Welt eingerichtet und sehnen sich zugleich nach der anderen. Eine kleine Weile, so vertröstet man Kinder, so tröstet man Wartende. Man sagt: Bald ist es soweit. Nur noch ein bisschen Geduld, dann geschieht das Erwartete. Wir wissen es ja von uns selbst. Das innere Zeitmaß ist oft ein ganz anderes als das tatsächliche Maß, die Zeit, die vergeht. Für die, die hoffen, gilt eine andere Zeit. Sie kann lang werden, sich zerdehnen, kann einen mürbe machen. Aber was erhofft und ersehnt wird, bleibt stets vor Augen. Für die, die glücklich sind, kann die Zeit viel zu kurz sein, geradezu zerrinnen. Jetzt schon? So bald ist eine kleine Weile, es soll noch nicht zu Ende sein. Für die, die Angst haben und sich sorgen, kann die Zeit beides sein, lang und kurz. Im Warten, bis man endlich Klarheit hat, dehnt sich die Zeit. Das Warten nimmt kein Ende. Auf der anderen Seite ist sie viel zu kurz, weil man sich ängstet und das gleich schon das Befürchtete über einen hereinbricht. Die Zeit ist unbestimmbar, unverfügbar. Man kann sie messen, ja, aber sie kann gefühlt eine andere sein, eine andere Umspanne umfassen, als die Uhr es sagt. Eine kleine Weile. Das Wort im Bibeltext heißt im Griechischen Mikron. Ungefährer als mit diesem Begriff kann man es gar nicht ausdrücken. Sind es 3 Tage? Oder 40 vielleicht? Oder noch mehr? Für das Johannesevangelium ist der Tag und die Stunde, an dem alle Fragen ein Ende haben, der Ostertag. Und über ihn hinaus die Zeit der Gemeinschaft derer, die sich in einer Gemeinde halten. Doch wie lebt es sich mit einer kleinen Weile? Was tröstet einen, wenn man Kummer und Leid erlebt? Was weist über den Schmerz hinaus, den man jetzt spürt? Hat das Leiden hier einen Sinn? Wir hören unausgesprochene Fragen in dieser Abschiedsrede Jesu. Jesus antwortet mit einem starken Bild. Es ist wie bei einer Frau. Sie leidet unter Schmerzen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ihre Stunde ist gekommen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an den Schmerz. Sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Die Geburt eines Kindes bleibt auch heute in den Zeiten der Hightech-Medizin eine schmerzliche und eine riskante Angelegenheit. Wie groß ist das Staunen über das Wunder, wenn die Geburt gut geht und ein neuer Mensch das Licht der Welt erblickt. Und welch tiefes Leid, wo ein Kind nicht zur Welt kommen kann, wo die Mutter, der Vater, warum auch immer, diese Freude nicht erleben darf. Der Jesus im Johannesevangelium interpretiert seinen eigenen Tod mit dem Bild von den Geburtsschmerzen. Sein Tod ist nötig, weil nur so neues Leben entstehen kann. Dieser Gedanke wird aus der Perspektive des Nachhinein formuliert. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu, denen hat sich durch Ostern diese Perspektive erschlossen. Sie verstehen, Gott hat Jesus nicht aufgegeben, sondern in seinem Tod ist Gottes Wille und vollendet sich dort, auch wenn uns das rätselhaft bleibt und kaum zu begreifen ist. Das Bild von der Geburt Jesu spielt auch bei der Philosophin Hannah Arendt eine zentrale Rolle. Sie beschreibt mit diesem Bild des Gebürtigseins die Fähigkeit zu neuen Anfängen im politischen und im gesellschaftlichen Handeln. Sie sagt, ich zitiere, das Wunder, das den Lauf der Welt und den Gang menschlicher Dinge immer wieder unterbricht und von dem Verderben rettet, das als Keim in ihm sitzt und als Gesetz seine Bewegung bestimmt, das ist die Tatsache der Natalität, des Geborenseins. Das Wunder besteht darin, dass überhaupt Menschen geboren werden und mit ihnen der Neuanfang, den sie handelnd verwirklichen können, Kraft ihres Geborenseins. Nur wo diese Seite des Handelns voll erfahren wird, kann es so etwas geben wie Glaube und Hoffnung. Der Mensch ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ist geboren durch Schmerzen und in Freude, jeder Mensch. Die Christusgeschichte erzählt von Gott, der uns gleich wird, indem er geboren wird und darin neu anfängt mit der Welt und sie rettet. Das Bild vom Geborenwerden und sterben müssen und wiedergeboren werden ist ein Bild, das das Leiden, den Schmerz und ja auch den Tod nicht ausblendet. Aber es eröffnet den Blick hinaus über das, was wir sehen. Auf das, was sein wird. Neues Leben, das zur Welt kommt und allein schon in seiner Existenz die Welt verändert. Eine kleine Weile. Wir erleben es an uns selbst, wie stark wir sind, wenn die Hoffnung uns trägt in guten und schwierigen Zeiten. Und wie verwirrt wir sind, wenn Angst und Schmerzen uns überwältigen wollen. Was sollen wir tun? Uns abschotten von allem Traurigen und Verstörenden, das unsere Hoffnung ins Wanken bringen könnte? Weltabgewandte Christen hat die Welt genug gesehen. Selbst im Johannesevangelium, das in einer Situation aufgeschrieben wird, in der sich die Christen am liebsten von der Welt abwenden würden, weil sie ihnen Angst macht, ist davon nicht die Rede. Im Gegenteil. Der Jesus des Johannesevangeliums schickt sie in die Welt. Dort sollen sie leben. Dort sollen sie das Evangelium, die gute Nachricht von Gottes Liebe für die Welt verkündigen. Ein paar Sätze weiter tröstet sie Jesus mit dem Versprechen: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die das Evangelium hören, werden in die Welt, in das ganz normale Leben geschickt. Raus aus einer Wartestellung, in der sie mit einer kleinen Weile ringen und nicht verstehen, wann der richtige Zeitpunkt sein wird. Sie werden in die schöne und verwirrende Wirklichkeit dieser Welt gesandt, in der eben beides gleichzeitig ist. Die Freude der einen im Leben und am Leben und die Angst der anderen vor dem, was alles werden kann. Dafür brauchen sie eine Perspektive, die sie verstehen lässt, alles, alles ist eine kleine Weile. Das Nicht-mehr-Sehen und das Wiedersehen. Jesus sagt zu ihnen: Ihr seid jetzt traurig, doch ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Das Gefühl der Traurigkeit wird nicht weggewischt, denn es ist ein Gefühl, das zeigt, es berührt mich, was da geschieht. Das geht nicht spurlos an mir vorüber. Und manchmal ist es beides gleichzeitig, die Traurigkeit und die Freude. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie ich die Wirklichkeit wahrnehme. Es kommt darauf an. So könnte man auch die künstlerische Konzeption von Gala Adam verstehen. Sie zeichnet, sie sammelt und stellt das, was sie sieht, die Dinge, die sie abbildet, in einen anderen Zusammenhang. Es kommt darauf an. Dazu wollen wir Sie direkt fragen und auch Caroline Wurzbacher. Ja, sich sitzen, eine Predigt einfädeln, ist gar nicht so leicht. Aber ihr habt ja etwas mitgebracht aus der Ausstellung, was dabei ein bisschen hilft. Im Nachdenken über das, was ich Ihnen versucht habe, weiterzuvermitteln, was ich verstanden habe von dem Predigtext, da ist mir vor allem aufgefallen, diese unterschiedlichen Seelenzustände, die beschrieben sind. Traurigkeit, Trost, Angst oder Schmerz, Freude. Ihr habt eine Maske mitgebracht, die eigentlich sonst drüben in der Ausstellung steht und nachher auch da wieder stehen wird. Das gibt ja auch ganz unterschiedliche Seelenzustände wieder, eine Maske. Die wird auch verwendet. Das kann ganz gegensätzlich, wer dahinter steht, kann auch was anderes empfinden. Eine Maske hilft, etwas zu zeigen. Wie kommst du auf Masken, Gala? Du musst relativ nah da an das Mikrofon und laut sprechen.
Also ich fand es spannend, dass dass eine Maske, dass jeder Mensch ja eine Maske hat oder eine Fassade, die nach außen transportiert wird, und es gibt immer dieses Dahinter. Und mich hat fasziniert, dass in ganz vielen Kulturkreisen es immer so ein Repräsentant oder ein Bild von etwas gibt, eine Erscheinung, und dass es immer dieses Dahinter gibt. Und was dahinter ist, ist ja eigentlich das, was man da nicht sehen kann, aber was man durch die Masken, die man aufsetzt, auch sozusagen der Außenwelt wieder teilen kann. Und das fand ich so spannend, dass es immer dieses Dahinter gibt und dass dahinter auch verschiedene Seelenzustände sind, selbst wenn keine Person dahinter ist. Die Maske hat ja wie eine Medaille auch zwei Seiten, einen davor und einen dahinter. Und so ist es auch so, dass man auch bei der Maske praktisch auch beide Seiten sehen sollte. Und deswegen habe ich mich mit Masken beschäftigt.
Ja, bitte. Ja, Masken, Seelenzustände, ich glaube, ist es an?
Ja.
Ja, hört man mich? Gut. Ja, die Masken zeigen Seelenzustände oder eben verschiedene Situationen. Gala hat das auch schon sehr schön gesagt mit einem davor und dahinter. Für mich ist es auch jetzt hier in dem Kontext sehr interessant gewesen zu sehen, wir hatten bisher eben die Maske in dem Ausstellungskontext und so auch verstanden und interpretiert. Jetzt bei der Predigt von Monika Renninger liest man diese Maske ganz anders, denn sie wird eben Teil dessen, was man hört, und hier auch im Kontext der Kreuzigungsgruppe sieht man dann die Parallelen von maskenhaften Darstellungen, wie jetzt hier die Trauernden, die eben so maskenhaft erscheinen, vergleichbar mit einer Maske, die sie so isoliert steht.
Diese Maske da. Mhm. Danke, wenn Sie es ausmachen. Ja, die Maske steht jetzt ja neben dieser Kreuzigungsgruppe, die liegen ziemlich viele Jahrhunderte dazwischen, ungefähr 500 Jahre. Und diese Maske drückt ja aber auch nochmal was anderes aus als diese Trauernden hier. Das ist ein Staunen, oder so lese ich jedenfalls diese Maske. Was hast du damit verbunden, mit diesem staunenden O? Oder lese ich es falsch? Ich weiß es gar nicht. Was hast du dir dabei gedacht? Du musst ganz nah ran.
Ja, das ist, ich habe ganz viele Masken angeschaut, und für mich, also ich habe mich auch mit Soziologie beschäftigt, und die Maske an sich ist ja zwei Punkte und ein Mund und also praktisch etwas zum Sprechen oder sich einverleiben, und deswegen kann das ein Staunen sein oder ein Pfiff. Das heißt, also ganz viele Sachen können durch das Vereinfachte dargestellt werden, und was mich interessiert ist immer, wie die, also Leserinnen und Leser von Dingen praktisch den Sachen wieder begegnen. Und deswegen fand ich das auch so spannend, als du gesagt hast, dass du so ein O drin siehst, weil interessanterweise, wenn ganz viele die Maske anschauen, die machen das auch nach. Also man spiegelt ja auch das wieder, was man sieht. Deswegen ist es auch eine weitere Leseart, die mir durchaus auch zuspricht. Mhm. Genau. Aber dieses Multiperspektivische finde ich ganz spannend, dass jede Person mit der eigenen Geschichte immer was Eigenes daraus lesen kann. Das finde ich das Besondere, wie ich auch den Rezipienten, also den Besucherinnen und Besuchern auch begegnen möchte mit meinen Kunstwerken. Genau.
Das Bild von der Geburt ist ja sehr stark in diesem Bibeltext, mit den Geburtsschmerzen, der Freude. Auch stark ist, dass Jesus sich selber vergleicht mit einer Frau, sozusagen sein Erleben mit dieser Geburt vergleicht. Diese Seelenzustände oder die Masken, das liegt ja sehr nahe beieinander. Also wenn ich jetzt die beiden Sachen im Vergleich sehe oder im Kontext, dann ist hier der Tod und die Traurigkeit, und hier ist ein O oder eine Fassungslosigkeit, so etwas Ähnliches. Und das ist ja auch deine Idee, würde ich sagen, dass du Dinge einfach in einen ganz neuen Zusammenhang stellst. Und warum haben wir uns, wir haben es ja gemeinsam gemacht, aber warum fandest du jetzt diesen Ort an der Kreuzigungsgruppe gut? Kommt mal ein bisschen vor, die da oben sehen euch gar nicht. Also zu mir hier ja vielleicht sogar. Hier auch. Komm hier auch. Kommt ja auch. Ja.
Ich muss sagen, ich zeichne wahnsinnig gerne in Kirchen, und es gibt hier so viel zu entdecken, was man auch zum Teil in meiner Ausstellung sehen kann. Zum Beispiel der Faltenwurf. Es sind ja auch dieses Maskenhafte dargestellten, also sind ja eigentlich Stellvertreterinnen für die Idee dessen, was dargestellt wird. Und wir wissen ja gar nicht, ob die Menschen dann so ausgesehen haben, aber man liest es als Mensch, man liest die Trauer im Gesichtsausdruck, in der Körperhaltung, der Faltenwurf, also setzt so eine gewisse Dramaturgie. Und das finde ich auch jedes Mal, wenn man in einer Kirche ist, es ist so ein Setting, also so ein Gefühl, was der Ort auch transportiert. Es ist ein Gefühl, was der Ort auch transportieren kann. Und das kommt auch alles in meiner Arbeit mit der Maske zusammen, wie zum Beispiel mit dem Faltenwurf, mit dem Dunkelhaar. Also man kann auch sehr viel reinprojizieren, weil es ist eine sehr flächige Bearbeitung. Und man kann es auch hinstellen und mit dem Ort interagieren. Und das ist natürlich auch so, dadurch, dass das auch so gestellt wurde und diese Szenerie geschaffen wurde, kann man das auch nachspüren, auch in den Körperhaltungen vielleicht so.
Ich würde auch eine Frage gerne stellen, und es gibt natürlich nicht nur Masken in der Ausstellung zu sehen, sondern auch noch anderes, aber dazu jetzt noch, für Masken spielen ja der andere Aspekt aus diesem Bibeltext keine Rolle. Die Zeiträume sind für Masken völlig unwesentlich. Und es gibt ja auch eine lange christliche Tradition in der Ikonentradition, deine Familie kommt auch aus der orthodoxen Tradition, aber wie seht ihr das als vom künstlerischen Aspekt her? Also darf man diese Zeiträume überspringen oder müsste man sie nicht anpassen? Also wie geht ihr mit dem Faktor Zeit um? Stellt ihr Dinge gegeneinander? Wenn du Dinge einsammelst und neu in Zusammenhang stellst, dann spielt es ja keine Rolle. Ist es alt? Ist es neu? Hat es jemand anderes gemacht?
Es hat alles, also dadurch aus dem Hier und Jetzt betrachtet, hat alles, was es gab, ich sage immer, mit dem Wissen aus unserer heutigen Sicht in das, was war, mit dem Blick nach vorne, so arbeite ich. Also ich gucke mir an, was es gab, und ich stelle es durch mich in Bezug zu der Außenwelt und zu dem Moment, zu der Zeitlichkeit, in der ich mich befinde. Und deswegen hat es durchaus Bestand, alles, was es gab. Man kann Sachen aber hinterfragen und neu kontextualisieren, und darin sehe ich vielleicht meine Aufgabe, das so anzubieten.
So, eine Frage an Caroline Wurzbacher als Kuratorin. Du hast ja diese Ausstellung auf den Weg gebracht und zusammengestellt, und ihr habt zusammen diese Ausstellung konzipiert. Was war dir wichtig dran? Warum hast du gesagt, das müssen wir unbedingt zeigen?
Die Arbeitsweise von Gala Adam bezieht sich nicht nur auf Masken, sondern geht auch in sehr unterschiedliche Themenbereiche rein. Sie hat sich mit Heraldik befasst, mit Symbolen, wie wir sie aufgreifen, interpretieren. Und das fand ich für den Hospitalhof eine sehr spannende Arbeitsweise, denn hier kommen so viele Themen zusammen in dem Programm, was es hier alltäglich im Bildungszentrum gibt, von den verschiedenen Kulturen, die hier zu Gast sind, zu den breiten Themenfeldern, mit denen man sich befasst. Und bei der Gala kommt das letztlich alles zusammen. Sie werden es in der Ausstellung sehen, denn es sind Bildwerke, die auf verschiedene Kulturkreise verweisen, auf verschiedene Zeitlichkeiten verweisen, mal was Comichaftes haben können, aber dann auch wieder aus dem christlichen Kontext der Ikonografie entstammen. Dieses Spannungsverhältnis, das fand ich das Reizvolle, sich hier eben auszustellen im Hospitalhof.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie sind neugierig geworden auf das, was Sie drüben dann nachher noch zu sehen bekommen, und haben Lust, nachher noch nach dem Kaffee sich das noch ausführlicher zeigen zu lassen. Dieses in neue Zusammenhänge stellen oder in einen aktuellen Zusammenhang stellen, das ist ja das, was wir immer tun, wenn wir über Bibeltexte nachdenken. Und ich will deshalb schließen mit einem kurzen Gedanken noch zu diesen unterschiedlichen Zuständen, die Jesus in dieser Johannesrede so offen auch darstellt, dass die Menschen um ihn herum das auch aushalten müssen. Die kleine Weile, die Traurigkeit, die sich in Freude verwandeln wird, Ostern, das gelebt werden will und das kommen wird. Ostererfahrungen, gelebt werden, ein Wiedersehen, ein Neusehen, das muss man für sich selber ja auch sagen können. Das darf nicht nur auf dem Papier oder in der Bibel stehen oder nur gelehrt werden, sondern wenn wir uns auf die Suche machen nach solchen neuen Erfahrungen, die wachsen aus diesen Spannungszuständen und Seelenzuständen, dann könnten wir vielleicht schon auch von Ostererfahrungen erzählen, von Dingen, die sich verwandelt haben, die wir neu sehen gelernt haben, die neu zum Leben reifen. Vielleicht hätten Sie auch eine Ostererfahrung zu erzählen. Eine Erfahrung, dass Sie in einer gefährlichen Situation bewahrt geblieben sind oder dass Sie ein unerwartetes Glück geschenkt bekommen haben oder dass eine Beziehung neu auflebt nach langem Schweigen oder dass Sie gelernt haben, mit einer Krankheit zu leben oder sie gar besiegt haben. Vielleicht können Sie eine Ostererfahrung darin schildern, dass Sie stark waren, wo Sie es sich selbst gar nicht zugetraut hätten. Und dass sie sich gehalten und getragen gefühlt haben, wo sie ins Leere zu fallen drohten. Dies alles sind im Licht des Evangeliums österliche Erfahrungen. Und die Verheißung, die Jesus den Jüngerinnen und Jüngern und allen, die sich zu ihm halten, mitgibt, ist, dass das, was wir erleben, verwandelt werden wird in neues Sehen, in neue Freude. Und wir werden erleben und durch unser Dasein in der Welt dies auch mit auf den Weg bringen und verwandeln können. Ostern ist keine alte Geschichte, sondern schickt uns hinaus in die Welt. Amen. Wir singen. Wir beten und wir singen nach den Bitten oder zwischen den Bitten das Halleluja aus dem Lied 100. Schlagen Sie es doch schon einmal auf, wir singen auch noch nachher davon. Das Lied 100 hat eine Halleluja-Strophe, die singen wir zwischen den Bitten.
Da ist mehr zwischen Himmel und Erde, als wir sehen und verstehen können. Schenk uns Momente der Klarheit, in denen uns die Augen aufgehen, für Orte, an denen wir dich bisher nicht suchen.
Da ist mehr zwischen Himmel und Erde, als wir sagen und begreifen können. Gib uns Verstand und Verständnis für Worte und fast Gesagtes, für Angedeutetes und Mehrdeutiges,
mit dem du uns anredest und zu uns sprichst.
Ist mehr zwischen Himmel und Erde, als wir mit unseren Kräften schaffen können. Unseren Händen gib Tatkraft. Unsere Schritte lass mutig sein. Unser Handeln sei unerschrocken.
Da ist mehr zwischen Himmel und Erde, als wir mit unseren Gedanken abschreiten können. Schenk uns einen wachen Geist, der erkunden und erforschen will, was in der Welt ist. Lehre uns, die Grenzen unseres Könnens und Wirkens zu achten. Alle in der Nähe und Ferne, alle, die sich in Bedrängnis ängstigen, alle, die Frieden suchen und Hass und Gewalt wehren, alle, die ein Glück in ihrem Leben feiern, wir legen sie in deine Hut und Acht und bitten im Namen Jesu, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Aus diesem Lied 100 singen wir die erste, die dritte und die vierte Strophe. Den Refrain können wir ja schon.
Wir bedanken uns bei Ihnen für die Kollekte des letzten Sonntags. Sie betrug 217,80 Euro und war für die Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt. Die heutige Kollekte wird erbeten für gesamtkirchliche Aufgaben der evangelischen Kirche in Deutschland, und zwar für Familienarbeit und Familienprojekte. Landesbischof Gohl schreibt dazu: Familien sind Knotenpunkte für das Leben in der wachsenden Vielfalt religiöser und kultureller Einflüsse. Die Kirche hat Beratungs- und Familienbildungsstätten und betreut damit regelmäßig mehr als 1 Million Familien. Und Familienleben hat auch in der Migrationsgesellschaft Platz im weiten Raum der evangelischen Kirche und im Horizont der Liebe Gottes. Wir bitten um Ihre Unterstützung. Und dann noch Hinweise auf Veranstaltungen in der nächsten Woche und ein kleines bisschen darüber hinaus. Am Donnerstag in der Staatsgalerie gibt es eine Führung Kunst trifft Religion. Wenn Sie sich dafür interessieren, bitte beachten, dass Sie sich anmelden sollten. Die Daten sind hier im Liturgieblatt. Dann am Freitag gibt es eine Einführungsmeditation nach dem Herzensgebet. Die weiteren Informationen auch hier und auch Anmeldung erforderlich. Am nächsten Sonntag wieder um 11 Uhr hier in der Hospitalkirche Gottesdienst mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Und dann noch ein Hinweis auf eine größere Veranstaltung an Himmelfahrt und ich glaube auch darüber hinaus. Faszination Franziskus. Ganz viel Information hier schon drin und zu den unterschiedlichen Veranstaltungen. Das Opernhaus gehört in diesen Bereich rein, noch andere Kirchen. Informieren Sie sich hier, die Daten sind drin und übers Internet können Sie dann auch noch so manches Zusätzliche erfahren. Dankeschön.
Ja, und noch einmal ganz herzliche Einladung nach dem Gottesdienst zum Kaffee nach der Kirche drüben im Hospitalhof, an den sich dann so gegen 12.30 Uhr ungefähr, 12.20 Uhr, 25, 30 eine Ausstellungsführung mit den beiden anschließt, denen ich auch sehr herzlich danke, dass wir im Gottesdienst schon davon hören könnten. Und dort können Sie selber noch einmal die Vielfalt dieser Werke kennenlernen, die über das hinaus, weit darüber hinausgeht, über das Objekt, das wir her in die Kirche geholt haben. Bleiben Sie doch noch, morgen ist auch noch ein Feiertag, können Sie da spazieren gehen. Jetzt können Sie doch einfach noch ein bisschen die Ausstellung sich anschauen und mit uns bleiben, aber sich zuerst einmal mit Kaffee und Kuchen stärken, drüben ist alles vorbereitet. Und nun erheben wir uns und singen den Osterruf, Christ ist erstanden. Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Musik.